Glück auf, meine Kumpel Omalocha. Herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Schalke-Podcast Königsblau im Ohr. Mit ein bisschen Verspätung. Wir hatten gedacht, es ist Länderspielpause, da warten wir noch das Deutschlandspiel ab. Und ja, es ist ja nicht so viel dann auf Schalke los, kaum Themen in der Länderspielpause. Und dann reden wir so ein bisschen special über Deutschland. Aber Pustekuchen, also was hier wieder los ist, ne? Ein paar Themen für euch angeschnitten. Also wir haben kurz auch als Thema Länderspiele hat auch Keke top getroffen, werden wir behandeln. Dann diese ganzen Personalentscheidungen, die auf einmal gekommen sind, wie Asamoah, Baumgartel, Schobert, dann hat sich Runert geäußert, Tonelo, Scouting-Abteilung und Manga, das werden wir uns alles angucken im Detail. Noch weitere Sachen wie die E-Sports-Abteilung von League of Legends macht zu, PK war ja heute, beziehungsweise für euch gestern, da gab es auch ein paar interessante Sachen. Und dann steht ja noch das Spiel in Karlsruhe bevor. Ne? Die Folge kommt für euch am Karfreitag raus, am Feiertag. Da haben die meisten natürlich Zeit. Wird wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, eine XXL-Ausgabe, weil so viele Themen da sind. Und ja, wir möchten euch noch bitten, folgt rein in den Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt und unbedingt eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify hinterlassen. Da würden wir uns super freuen, da könnt ihr uns völlig kostenlos supporten. Und mit wir meine ich nicht nur mich, sondern unseren S04-Experten. Luca, wie geht's dir?
Was für eine Überleitung, absoluter Vollwahnsinn. Ja, ich kann mich da nur anschließen, würde uns wirklich sehr supporten, wenn ihr da eine gute Bewertung auf Spotify da lasst. Ansonsten auch gerne, wenn ihr auf YouTube guckt, da auch gerne natürlich ein Follow auf Cedrics Kanal da lassen. Und ja, mir geht's super. Kann auch einem ja ausnahmsweise mal nicht schlecht gehen durch irgendwelche Leistungen von Schalke, da ja nicht wirklich was passiert ist, zumindest auf spielerischer Ebene. Und ja, ich habe Lust auf die Folge. Genießt den Feiertag, genießt Ostern dann auch am Sonntag. Und ja, ich würde sagen, wir starten rein, oder? Wie geht's dir?
Ja, mir geht's auch gut. Also endlich mal seit langer Zeit kerngesund, also wirklich richtig gesund. Die letzten Folgen hat man ja auch häufig an der Stimme gemerkt, war nicht mehr ganz so gut. Ich hatte auch ein bisschen Pause jetzt auf YouTube gemacht und mein Urlaub fängt jetzt an. Also nicht nur verlängertes Wochenende jetzt mit Ostern, sondern danach noch 2 Wochen Urlaub. Also richtig, richtig cool, richtig gut. Und ja, kurz bevor wir noch reinstarten, gab's noch ein bisschen Feedback von euch oder sehr, sehr viel Feedback. Viel immer auf YouTube, aber jetzt auch schon vereinzelt immer mehr Podcast-Kommentare. Natürlich auf euren Support und wenn ihr positive Sachen schreibt, das lesen wir super gerne. Aber auch kritische Stimmen lesen wir und haben viele gesagt, okay, ihr seid immer sehr, sehr kritisch, gerade beim Trainer. Da habe ich mich ja auch in der letzten Folge sehr, sehr über den Trainer aufgeregt. Verstehe ich so, ne, dass man sagt, okay, das liegt jetzt nicht nur am Trainer, weil das ist auch meine Meinung, ne? Wir haben einen echt schlechten Kader zusammengestellt und ein Trainer auf Schalke ist auch einer der ärmsten Säue, die es gibt. Das tut sich auch nicht jeder an, aber ich finde auch, man sollte schon kritisieren dürfen, wenn jemand möglicherweise ja, Fehlentscheidungen trifft und das dann auch in dieser Häufigkeit und dann sollte man das auch kritisieren dürfen. Letztendlich am Ende sind wir immer schlauer und schau mal, wie die ganze Reise weitergeht. Und ich mag eigentlich den Gerrards auch sehr. Mir geht es eigentlich nur um dieses, um sein Handeln quasi. Aber so als Typ mag ich den und ich finde die PKs auch sehr, sehr cool. Er wird auch häufig jetzt immer, fängt er an Deutsch zu reden, finde ich auch sehr, sehr gut. Und ey, wenn er auf einmal jetzt eine Serie startet und wir dann irgendwann im gesicherten Mittelfeld sind und der Fußball sich auch weiterentwickelt. Ich würde mich freuen, ne? Ich bin jetzt nicht jemand, der dann sagt, okay, nur weil ich das jetzt gesagt habe, dass ich den Trainer nicht mehr so super finde, kann ich sowas auch nicht zurücknehmen. Ich bin schon jemand, der am Wohl des Vereins interessiert ist und da als Fan sehr, sehr traurig und sehr, sehr ängstlich die ganze Lage verfolgt und ich will da nicht auf irgendjemanden draufhauen. Aber wir sind auf jeden Fall besorgt und deswegen gab es da auch zuletzt sehr, sehr viel Kritik.
Und was man dazu ja, vielleicht auch noch kurz sagen kann, wir haben ja auch nicht nur Gerrards kritisiert, also wir haben ja auch gesagt, dass es eben an allen Faktoren im Verein liegt. Also vor allem, ich habe es ja auch nochmal mehrfach betont, dass da jeder an diesem Misserfolg schuld ist, von Vereinsführung über Trainer, über Personal, über Spieler, dass da eben jeder seinen Anteil zu beigetragen hat, dass wir in dieser Situation sind. Und trotzdem muss man natürlich sagen, wir haben alle unterschiedliche Meinungen und das ist vollkommen okay. Wenn ihr eben der Meinung seid, Gerhard ist der perfekte Trainer und der macht alles super, dann ist es auch eine respektable Meinung, solange es eben immer sachlich geschieht. Und das ist ja bei uns so und das ist auch bei euch in den Kommentaren so. Deswegen ist da ja
meistens
eigentlich auch alles
so.
Gut. Meistens. Gibt wenige Ausnahmen, aber ja. Der ganz große Großteil äußert sich ja immer sachlich und einfach nur die eigene Meinung.
Absolut und wie gesagt, ich würde sagen, das sind gute Worte jetzt hier. Kritik lesen wir, werden wir uns auch äußern, werden wir auch hier behandeln, wenn es welche gibt. Das habe ich jetzt in den letzten Folgen jetzt ein bisschen häufiger gelesen mit auch Kritik an Gerhards, dass wir auch da kritisiert worden sind, dass wir da Kritik ausgeübt haben. Aber das wollte ich ja auch zu Beginn mal kurz erwähnen. Und dann lass uns jetzt gerne mal reinstarten. Ist ja eine Menge passiert die letzten Tage seit der letzten Podcast-Aufnahme. Wir sind ja jetzt auch ein paar Tage drüber, wie gesagt, wegen der Länderspielen. Lass uns damit mal reinschauen. Das ist ja nur ein positives Thema, sag ich mal. Genau. Also zunächst mal, Deutschland an sich hat, glaube ich, auch jeder verfolgt. Wollten wir hier eigentlich als Special-Thema aufmachen, weil Länderspielpause und wir dachten vielleicht so ein bisschen so ein kleines Loch in der Zeit, was natürlich dann nicht passiert ist.
Hat nicht so gut funktioniert. Aber,
ja. Aber wir haben erfrischenden Fußball gesehen. Deutschland ist, ich bin wieder im EM-Fieber. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, also vor allem auf Deutschland bezogen, was Kroatien angeht, bin ich ja sowieso immer im EM-Fieber, weil ich mich einfach durch meine Mutter und durch meine Familie auch immer sehr verbunden dazu fühle. Aber was Deutschland angeht, ist auf jeden Fall der Hype auch mal wieder ein bisschen zurückgekommen. Endlich mal ein vernünftiger Kader nominiert worden. Viele Spieler, denen man gerne beim Kicken zuguckt. Denkt man vor allem so an Florian Wirtz, Musiala zusammen auf dem Platz zu sehen. Toni Kroos ist zurück. Maxi Mittelstädt, die ganze Stuttgart-Achse, die da nominiert wurde, ist super coole Spieler, auf die man sich freut. Und ich glaube auch als Schalker, will jetzt vielleicht ein oder andere aus dem anderen Lager nicht hören, ist auch einfach mal ganz angenehm, dass da nicht die ganzen, ich sag mal, Dortmund-Bayern-Spieler rumhüpfen, die da eben die ganze Zeit einfach so da waren, weil sie eben großen Namen haben. Also Leute wie Schlotterbeck, Hummels, Goretzka, Gnabry sind alle nicht nominiert worden. Und das tut einfach auch gut, dass da mal frischer Wind reinkommt. Neue Spieler, die zeigen auch direkt Leistung, wollen sich zeigen. Und ich glaube, es ist auch genau die richtige Weise, um halt in die EM reinzugehen. Und das sind endlich mal Jungs, denen man gerne zuguckt und die man auch gerne unterstützt und anfeuert. Und deswegen freue ich mich da auch wirklich sehr drauf, weil man ja auch jetzt in den beiden Spielen gesehen hat, dass man damit auch guten Fußball spielen kann und eben nicht wie die letzten Jahre nur in dieser U-Formation die ganze Zeit sich den Ball hin und her schiebt.
Ja, ich glaube, also das ist, glaube ich, auch der Schlüssel gewesen, warum wir jetzt so, sag ich mal, so eine Wende hinbekommen haben, weil sehr, sehr viele Spieler auch gekommen sind, die jetzt vielleicht auch nicht die größten Erwartungen haben, ne, die auch mit der Rolle zufrieden sind als Ergänzungsspieler. Und das ist auch, was eigentlich auch auf Schalke passt, was wir auch in den letzten Folgen hier so ein bisschen erwähnt haben, so, ja, dann wenn der aktuelle Kader so von der Hierarchie, von der Zusammenstellung nicht passt, dann hol mal ein paar aus der U23, aus der U19 hoch, wo es dann quasi, die dann auch einen neuen frischen Wind reinbringen in die Kabine und da eine ganz andere Chemie und eine ganz andere Kabine, die auch einfach bringen. Und das ist, glaube ich, schon ein Riesenfaktor gewesen. Und wie du gesagt hast, ich glaube, da waren auch sehr, sehr viele überbewertete Spieler auch einfach mit dabei. So gerade die Dortmunder. Dortmund spielt seit Jahren nicht guten Fußball und da hat man so viele immer mitgeschleppt in der Nationalmannschaft. Auch ein Gnabry so oft verletzt und ein Goretzka. Und ich finde auch gut, dass so Spieler wie Müller dann auf der Bank sitzen und dass man dann sagt, okay, man gibt jetzt den jungen Spielern wie ein Havertz, wie ein Wirtz, wie ein Musiala dann die Startplätze und Müller ist dann eher der Einwechselspieler, finde ich auch richtig gut.
Und der geht dann mit der Rolle einfach super um. Also es wurden halt auch wirklich Spieler
nominiert. Der mega, genau. Also das finde ich auch. Also so ein
Es gibt halt auch immer wieder Kandidaten, die da eben dann Stress machen würden, weil sie eben nicht Stammspieler sind oder auch nicht nah dran sind an der Startelf. Aber so ein Müller weiß einfach seine Rolle. Der ist auch also super zufrieden damit, dass er überhaupt wieder dabei ist, weil der war auch eine Zeit lang nicht nominiert worden. Ich glaube, der kann einfach super einschätzen, seinen Wert für diese Mannschaft, den er definitiv immer noch hat, auch wenn er reinkommt, sowie auch menschlich. Ist da, glaube ich, sehr wichtig für die Kabine. Und ja, also ich bin sehr zufrieden damit, dass so ein Müller vor allem damit super umgeht. Bei denen brauchst du auf jeden Fall bei der EM.
Ja, und halt so ein Goretzka oder ein Hummels sehe ich halt überhaupt nicht in so einer Rolle.
Ja.
Also ein Goretzka, wenn der auf der Bank ist, dann macht er sofort Ärger und man sieht, wie unzufrieden er ist. Ist ein ehrgeiziger Typ, hat man ja auch hier auf Schalke gesehen, aber das passt einfach nicht. Und der bringt nicht die Leistung, um von Kroos zu starten.
Ja.
Und Kroos braucht neben sich auch ein richtiges Defensivmonster und kein Goretzka, der mit nach vorne gehen will, da ist ja der falsche Spielertyp und da finde ich schon richtig, dass man da sagt, okay, man ich meine, wenn Kroos ausfällt, kannst du noch den Gündogan zurückziehen und kannst mit dem Gündogan auf der Position spielen.
Oder Kimmich, selbst immer noch.
Kimmich, dann setze Heinrich dann dahin, also du hast schon genug Alternativen.
Heinrich.
Henrich, sorry. Genau, da kannst du den halt auf rechts spielen, also das ist ja auch möglich und ja, da würde ich lieber so einen Pavlovic nominieren, der defensiv viel, viel stärker ist, gerade auch in Bayern da, die sich gegen den durchgesetzt hat, aber halt noch so ein Newcomer ist und auch als Bankspieler wahrscheinlich zufrieden wäre fürs Erste. Ja, dann lass uns nicht da zu viel Zeit verlieren, weil wir haben ja noch super viele Themen. Aber kurz noch, Keke Top hat ja auch Nationalmannschaft gespielt im Juniorenbereich und hat da super Leistungen gezeigt. Jetzt so rein auf der Stürmerposition, ne? Herodde letztes Spiel getroffen, Karaman sowieso sehr oder fast immer an einem Tor beteiligt. Selbst Lassmer hat in den letzten Spielen getroffen. Das ist jetzt nicht die Baustelle, ne? Also da haben wir echt gerade die Qual der Wahl, würde ich fast sagen.
Nee, das zieht sich auch so ein bisschen durch die Saison, dass wir offensiv wirklich die Qualität eigentlich haben und auch mit der Qualität aufsteigen könnten oder zumindest im Aufstiegskampf sind. Nur einmal in der Phase, wo wir defensiv dann mal ganz gut waren für 3-4 Spiele, haben wir noch einmal nicht mehr getroffen. Also auch wieder ein bisschen Schallkick, dass da dann das Glück gefehlt hat. Aber ja, also das Problem ist vor allem die Defensive und das hat man ja auch in der Transferphase schon immer wieder besprochen. Wir brauchen Abwehrspieler und im Endeffekt ist halt ein Chulinov gekommen, der jetzt nicht aktuell wirklich die Top-Leistungen für uns offensiv zeigt. Der braucht einfach noch Zeit und das ist auch vollkommen okay, aber dass dafür halt dann kein Innenverteidiger geholt wurde, ist halt bis heute immer noch fragwürdig und das zeigt halt einfach nochmal mehr, wie schlecht wirklich unsere Führung da teilweise Entscheidungen trifft. Und ja, bleibt zu hoffen, dass wir dann im Sommer bessere Arbeit tätigen und bis dahin erstmal die Klasse halten.
Traurige ist, dass wir wiederholen uns ja auch häufig in diesem Podcast.
Aber also immer wieder ist, wiederholen wir uns eigentlich.
Ja, das haben wir vor der Winterpause gesagt, so, ne, dass so eine Innenverteidiger oder generell die Abwehr auf ein Zweitliganiveau zu kriegen, dass das auch dass da Schalke um die Existenz kämpfen wird. Und wenn man da die Transferperiode dieses Problem nicht in den Griff bekommt, dann kann es im Worst-Case-Szenario wirklich in Richtung dritte Liga gehen. Das haben wir auch so klar genannt. Und jetzt tritt es leider ein, dass wir da tief im Abstiegskampf sind in den letzten 8 Spieltagen. Und das Riesenproblem ist diese Abwehr. Und da hat auch Gerrards gesagt, ich will lieber den Offensivspieler und den rechten Verteidiger anstatt den Innenverteidiger, ne? Weil der war total von Kaminski überzeugt und hat jetzt erst in den letzten Spieltagen auch so ein bisschen von Kaminski ist der so ein bisschen abgerutscht. Aber das werden wir weiter beobachten. Keke Top, ob der für uns ein Spieler ist, der in die Startelf soll, besprechen wir zum Ende der Folge, wenn wir zu Karlsruhe kommen. Dann gucken wir mal, wer von dieser Qual der Wahl von den Stürmern für uns da in Frage kommt. Und dann kommen wir zu den ersten größeren Nachrichten, die da echt, das waren schon richtige Nummern, richtige Headlines, die da gekommen sind. Erstmal Asamoah, Vereinslegende, verlässt uns. Lass uns jede Personalie einzeln erstmal besprechen und dann vielleicht das Große und Ganze. Was hast du da gedacht, wo du das gelesen hast?
Also erstmal, ich bin großer Asamoah-Fan. Ich habe auch ein Trikot von Asamoah hier liegen. Fand ich was das Menschliche angeht, auf jeden Fall sehr schade, weil es ein super Typ ist. Hatten wir ja auch dann bei den Stories, über die wir wahrscheinlich gleich noch sprechen werden, auch gemerkt, dass der auf jeden Fall einer ist, der für das Team alles geben würde, immer zurücksteckt. Und finde ich, was das angeht, wirklich sehr, sehr schade, dass da eben nicht die Position für ihn gefunden wurde, in der er Schalke wirklich weiterhelfen kann. Wenn man nur nüchtern darauf guckt, was er dem Verein wirklich an Nutzen bringt, muss man leider sagen, kann kein Schalke-Fan wirklich sehen, was er jetzt genau gebracht hat, was war jetzt seine Aufgabe, außer hier und da mal ein Interview zu geben, zu sagen, welche Spieler zur Verfügung stehen. Und ja, einen größeren Job gab es eigentlich nicht für ihn. Hier und da nochmal ein bisschen lächeln oder traurig sein, und ansonsten gab es leider keinen wirklichen Job für ihn. Finde ich sehr schade, dass man ihm dann nicht irgendwie eine bessere Position zur Verfügung stellen konnte, wo er mehr zu tun hat. Weil ich glaube, eigentlich ist es ein Typ, der in eine Position reinwächst und da dann auch wirklich einen Impact haben kann. Nur leider gab es diese Position für ihn auf Schalke scheinbar nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, dann auch die richtige Entscheidung, sich da zu trennen, anstatt dann eben ihm weiterhin viel Geld dafür zu zahlen, dass man keinen wirklichen Nutzen davon hat. Weil wir müssen in der Situation, in der wir jetzt sind, müssen wir wirklich kluge Entscheidungen treffen, die Schalke nachhaltig weiter nach vorne bringen. Und das ist Adamor leider eben zumindest nicht einsehbar für uns gewesen. Und dann sieht es die Führung scheinbar auch genauso.
Ja, also Asamoah, du hast das Trikot, ich habe hier gerade gesehen.
Oh, Autogrammkarte, auch sehr cool.
Ja, da war ich noch ein kleiner Knirps, und das war die erste Autogrammkarte, die ich bekommen habe. Saison 2002, 2003. Also,
boah.
Ewig her, wie viel ist das jetzt? Über 20 Jahre?
Über 20 Jahre, ja.
Ja, also auch bei mir im Herzen, war ein Megaspieler für uns, generell ein Riesenspieler, ne? Auch Deutschland mit denen ins Finale gekommen. Da wurde dann auch sein Gehalt geleakt. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber das war schon ein Batzen Geld, was wir dafür in Asamoah bezahlen. Mhm. Und dann muss ich sagen, okay, in der Rolle dann so viel Geld verdienen, wo man keiner weiß, was er genau macht, ist dann auch nachvollziehbar, gerade weil man ja auch sich wieder bestenfalls nächstes Jahr wieder in der zweiten Liga befindet. Und da muss man dann auch gucken, dass man da auch Kosten spart bei vielleicht einigen Stellen, wo vielleicht man das im Team auffangen kann, so eine Position. Und da muss ich sagen, nachvollziehbar. Also der hat ein Jahresgehalt von 275.000.
Das ist ordentlich.
300, fast 300.000. Wird von der Bild berichtet. Ob es stimmt, weiß man nicht. Aber das verdient auch manchmal ein Sportdirektor oder sowas. Ne? Also so ein Wilmots könnte sowas auch verdienen.
Der verdient dann wahrscheinlich noch deutlich mehr.
Ja, der wird wahrscheinlich dann mehr verdienen. Aber da könnte ich mir halt so ein Asamoah hätte ich mir vorstellen können, bevor Wilmots gekommen wäre. Ne? Halt ein Asamoah in der Rolle, so als Lautsprecher, das hat er ja auch so ein bisschen gemacht, auch so seine Erfahrungen mit reinbringen, aber dann halt so einen richtig guten technischen Direktor, der ihm zuarbeitet. So, da hätte es gar keinen Wilmots gebraucht. Aber ja, naja, ich bin auch sehr traurig, dass der weggeht, aber bei dem Gehalt nachvollziehbar und halt blöd jetzt, dass es keine Position auch einfach für ihn gibt. Und mich würde es mal interessieren, wie der sich schlägt, wenn er jetzt den Verein verlässt. Der sieht sich ja selber als Manager, Sportdirektor, was auch immer. Hat ja auch in dem Bereich studiert, hat da ja auch ein Diplom, soweit ich weiß. Und jetzt auch ewig Erfahrung bei uns sammeln können. Und der sollte jetzt vielleicht mal einen Verein in der zweiten, dritten oder im Ausland irgendwo übernehmen. Und dann soll er mal zeigen, was er drauf hat. Und ich hätte nichts dagegen, weil bei uns sieht man ja immer wieder, wie oft sich das Personal verändert, dass er dann irgendwann nochmal zurückkommt und dann vielleicht in einer Rolle kommt, wo er auch selber mehr bestimmen kann, wo der mehr entscheiden kann. Und natürlich nur, wenn er sich jetzt auch beweist. Ne? Das ist jetzt, bei uns hatte der immer so ein bisschen so Welpenschutz auch irgendwo, ne? Der war halt so ein bisschen unantastbar in seiner Position, weil der halt eine Vereinslegende ist. Und ja, was ich auch ein bisschen traurig finde, ist, dass der ja jetzt jahrelang gewesen ist und fast alle Stationen durch hat, ne? Vom Jugendbereich bis zur Profimannschaft. Und da fehlt dir natürlich auch so ein bisschen, sag ich mal, Kompetenz des Vereins. Verlierst du einfach. Kann aber natürlich aber auch sein, dass die jetzt sagen, okay, wir wollen uns komplett neu aufstellen und da ist es sogar hinderlich, wenn du viel Erfahrung und viel Sachen einfach aus der Vergangenheit mit dir mitträgst, ne, die dich geprägt haben. So. Und wenn man sich dann neu aufstellen will, dass man dann sagt, okay, da wollen wir jetzt neu anfangen, auch nachvollziehbar. Aber ja, also ist. Ich glaube, aber für mich ist es am traurigsten einfach, weil Asamoah so ein geiler Typ ist. Das
Ja,
ist,
das
glaube ich,
stimmt. Ja.
das Traurige. Okay, dann gab es die nächste krasse Meldung, fand ich, dass Baumgartl einfach in die U23 strafversetzt wird. Hat davor noch das Testspiel gemacht. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Testspiel 1:0, Ouedra Ogo mit dem Treffer. Da war der Baumgartl noch aktiv und nach dem Testspiel hat man gesagt, okay, du wirst jetzt für den Rest der Saison nicht mehr spielen, such dir im Sommer einen neuen Verein und du gehst in die U23. Das war so, dass der erste Spieler, es wurden schon suspendiert, er wurde ja auch suspendiert, Ovejan wurde ja auch suspendiert, aber wo es wirklich heißt, okay, langfristig U23, du bist verbannt, tschüss, jetzt wollen wir nur noch die Spieler haben, die mitziehen. Wie findest du das oder wie hast du das aufgefasst, wo das rauskam?
Also erstmal finde ich es auch krass, wie kurzfristig nach dem Testspiel das dann schon wirklich war. Weil das muss er dann wirklich auch da nochmal mit reingespielt haben, sonst hätte er ja nicht gespielt in dem Testspiel. Dann hätte er das auch ein bisschen sparen können, hätte es jemand anderes einsetzen können. Und ja, scheint dann nochmal so der Tropfen auf dem heißen Stein gewesen zu sein, dass im Baumgartl auch nochmal einige Fehlpässe gespielt hat und die Einstellung einfach nicht da gewesen zu sein scheint, wie sie auch in den Pflichtspielen immer schon nicht da war. Hat auch generell für mich immer so diesen Kein-Bock-Eindruck gemacht. Also auch immer wieder Kopf dann immer so runter, dann immer so lässig, ja, ich spiele jetzt hier mal so einen Pass über 50 Meter, ich gucke dabei aber runter, aber ich habe gar keinen Bock. Also für mich kam dann nie so wirklich der Funken über, dass Baumgartl wirklich dafür brennt für diese Aufgabe, sondern das immer eher alles so ein bisschen so locker leicht genommen hat. Und das funktioniert halt auf Schalke nicht. Du kannst auf Schalke nicht locker leicht reingehen, du musst da mit vollem Willen, voller Einsatzbereitschaft immer da sein, weil die halt einfach 60.000 im Stadion über die Schulter gucken und dann nochmal ganz viele Leute vor dem Bildschirm und auch bei jeder Trainingseinheit. Und so kannst du halt einfach nicht bei Schalke trainieren, nicht bei Schalke spielen. Und ich glaube auch leider, dass Baumgartl diesen kompletten Schalke-Geist noch nicht so ganz begriffen hat. Und deswegen ist es leider die richtige Entscheidung, weil die Leistungen auch einfach überhaupt nicht stimmen. Und ja, für mich alternativlos. Musst du irgendwann machen. Du musst ein Zeichen auch an die anderen Jungs setzen, dass es so nicht weitergeht. Wer so spielt, ist halt nicht mehr dabei. Und da ist Baumgartl auf jeden Fall ganz weit mit vorne gewesen, deswegen ja, für mich die richtige Entscheidung.
Also, ich denke mal, da wird sehr, sehr viel vorgefallen sein. Ne? Ich denke mal, das hat mit dem Interview angefangen mit Reis und dann.
Auch mit den Leistungen vor dem Interview schon. Also da war er ja auch schon ja nicht
Ja,
gut.
leistungstechnisch brauchen wir nicht sprechen. Also, das war ja nichts, was der da ge gezeigt hat. Ich
Ja.
glaube, der hat ein gutes Spiel mal gemacht, wo der dann
So ein halber
unverhofft mal wieder rein.
Linksverteidiger, ja.
Ja, wo der mal unverhofft reingekommen ist. Da hat man auch gedacht, okay. Wenn er jetzt so weitermacht, dann wäre er dann doch wieder ein Kandidat und dann hat er wieder seine alten Leistungen gebracht, wo er einfach unterirdisch, bodenlos schlecht war und wo man auch merkt, wirklich, der geht Zweikämpfen aus dem Weg und da ist halt einfach eine falsche Einstellung auch auf dem Platz.
Dieses
Da,
Alibi-Verteidige, der ist immer so
ja,
hinterhergetrabt, hat dann so, ja,
ja,
okay, jetzt verteidige ich mal eine Flanke 10 Meter vor dem Mann, der flankt
ja.
und 10 Meter vor dem Mann, der gedeckt werden müsste. Also es hatte halt wirklich nichts mit guten Leistungen zu tun und noch weniger mit einer vernünftigen Einstellung. Und deswegen ist es halt leider einfach alternativlos gewesen, dass man das früher oder später machen muss als Schritt.
Ja, es gab Verteidiger auf Schalke. Hier Höwe, das war jetzt zuletzt noch mal in einem Interview, haben die Knochen für Schalke hingehalten, ne? Und sich dann auch verletzt und was weiß ich nicht alles. Und der geht halt den Zweikämpfen aus dem Weg, so, ne? Das ist halt, ja, ist halt schwierig. Zeigt auch so ein bisschen die Einstellung. Zur Einstellung, auch zu Asa habe ich noch eine News. Das fand ich auch richtig krass. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da gab es wohl eine Situation, wo ein Platz zu wenig im Flugzeug.
Genau die Situation meinte ich, die ich vorhin anreißen wollte mit menschlich bei Asamoah.
Ja, genau. Und genau, da war ein Platz zu wenig im Flieger. Und dann hat sich der Asamoah bereit erklärt, selber hinzufahren nach Kiel. Das ist ja auch eine lange Strecke von Schalke. Und da hat wohl ein Spieler im Flugzeug durch das Fenster ein Foto von Asamoah gemacht, während dieser auf dem Rollfeld zurück ins Terminal geht und hat dann ein Emoji von einer winkenden Hand drauf gemacht. Und da haben sich die, hat sich wohl die halbe Mannschaft kaputt gelacht. Und boah, ich muss sagen, ich das erste Mal, dass ich diese News gelesen habe, fand ich es auch lustig. Ich habe auch erstmal gelacht. Und dann habe ich aber so gedacht, so, boah, wie respektlos ist das so? So diese Vereinslegende Gerald Asamoah, sowas zu machen. So. Und ganz ehrlich, wenn das jetzt in einer Situation gewesen wäre, wo wir auf einem guten Tabellenplatz sind oder zumindest nicht im Abstiegskampf sind und die Lage nicht so prekär ist, kann ich das alles nachvollziehen, so, ne? Aber wenn du jetzt so wirklich zuletzt gar keine Leistung gezeigt hast, dann so einen Spaß mit einem Vorgesetzten zu machen, der schon ein bisschen respektlos ist auch, weil der hat sich ja für die Jungs da geopfert. Der sagt, okay, ich fahre dahin, so, ihr fliegt mit dem Flugzeug. Ist schon krass.
Ja, also unter gewissen Gesichtspunkten könnte ich es auch noch akzeptieren und lustig finden, wenn es eben, wie du gerade schon gesagt hast, eine deutlich bessere sportliche Situation wäre und die Connection im Team komplett stimmen würde, auch zu den verantwortlichen Personen wie eben Asamoah, Büskens, Gerrards. Wenn da einfach der komplette Vibe stimmen würde, dann könnte ich das noch irgendwo nachvollziehen. Aber so erinnert mich das so ein bisschen an, nicht vielleicht unbedingt Kindergarten, aber an so eine Schulsituation, so irgendwelche Schüler, die so 14, 15 sind, die machen irgendwie ein Foto von dem Lehrer, während der gerade irgendwas Dummes macht.
Ja,
Aber das
voll.
ist halt, also das ist halt nicht vergleichbar, in dem Sinne, dass die halt einfach alle erwachsene Menschen sind, die ein Heidengeld dafür kriegen, dass sie da vernünftige Leistungen abliefern sollen, das aber nicht tun. Und dann das von der Vereinslegende, von dem Verein, bei dem sie gerade spielen, der auch von denen eine Bezugsperson eigentlich ist, machen. Und das in einer komplett beschissenen sportlichen Situation und unter den Gesichtspunkten kann ich das einfach leider nicht lustig finden, sondern ich finde es einfach nur traurig, wie
Ja.
charakterlos von den Spielern ist. Und ja, unter den Gesichtspunkten bin ich ja wirklich einfach, ich bin nicht mal enttäuscht, weil ich ehrlich gesagt nichts anderes erwartet habe mittlerweile. Da sind so viele Spieler dabei, wo ich einfach nicht verstehen kann, wie da uns erzählt werden konnte von Hechelmann, wir achten aufs Menschliche, auf Persönlichkeit, Charakterstärke und das hat für mich so dermaßen nichts mit Charakterstärke zu tun, was da aktuell bei uns alles passiert. Und ich finde es einfach nur traurig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also halt, wie du sagst, ne, auch was die Mannschaft davor schon alles gerissen hat, ne? Ich denke mir auch so Situationen, so der Baumgartel, ja, mit dem Reis da, dieses Interview, dann war ja auch der Ovejan mal, wo der den Gerrards nach der Auswechslung hat er auch angeschnauzt und einen Handschlag verweigert, dann waren da ja auch zig Situationen, wo sich dann auch Familienmitglieder geäußert haben, zur sportlichen Situation der Spieler und. Tausende haben Berater von Fährmann und so weiter. Wir haben einen Maulwurf in der Mannschaft. Es wird nicht tausend oder mehrere Maulwürfe, es wird nicht alles an die Bild-Zeitung, Sportbild berichtet werden, so. Ne? Und die sind sogar häufig gut informiert, weil teilweise berichten die dann auch tatsächlich als erstes über viele News, ne? Und die sich dann, manchmal sind es so Halbwahrheiten, aber auch häufig treffen die halt komplett den Nagel auf den Kopf und ja, da wird es wahrscheinlich auch noch einen Maulwurf geben und sich halt auch richtig schlimm und deswegen sollte man da auch nicht lachen. Ich fand es halt, diese Dummheit fand ich halt lustig, ne? So dieses. Ich fand diese Idee, dann so ein Emoji drauf zu packen, halt so dumm.
Ja. Wie gesagt, das
So
ist wirklich so eine
krass.
Aktion, die einfach irgendwelche Schüler bringen könnten, wenn
Ja,
irgendeine
so
Situation in der
wirklich.
Schule so passiert.
Ich fand das Lustige, dass das so respektlos ist, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Deswegen fand ich das lustig. Und dann auf
Ja.
der anderen Seite, wenn du dich dann kurz da amüsiert hast oder kurz darüber gelächelt hast und dann auch im Sinne des Vereins denkst, dann fängst du an, okay, Alter, was machen die da so, ne? Und
Ja.
ja, sehr, sehr traurig. Ja, also klar, ich finde es auch richtig, dass der Baumgartel da oder dass man generell mal durchgreift, ne? Weil die Mannschaft, wie die zusammengestellt ist, das passt nicht, da ist keine Chemie, sonst würden die auch nicht jedes Auswärtsspiel einfach sang- klanglos abgeben und du musst ja irgendwas verändern. Und da ist mir lieber, was ich auch schon häufiger gesagt habe, packt doch mal ein paar jüngere Spieler rein. Gerrards hat es auf der PK, hat er den Cissé noch mal ins Spiel gebracht, da gehen wir auch später noch mal drauf ein. Aber wir haben ja noch Alternativen in der Jugend und in der U23 und dann muss man da halt zurückgreifen, bevor du da irgendeinen spielen lässt, der vielleicht vom Papier her etablierter Bundesligaspieler ist, aber der einfach von der Leistung her diese Leistung nicht abrufen kann oder will. Und das bringt ja halt auch nicht weiter. Da ist so ein junger Spieler, der frisch ist, dynamisch ist und der das als eine Chance sieht, deutlich, deutlich wertvoller.
Ja.
Okay, ja, dann geht das Beben weiter und zwar Schober hat uns verlassen, Sportdirektor Jugendbereich gewesen oder wie ist die Berufsbezeichnung?
Ja,
Direktor
Sportdirektor
Knappenschmiede?
NLZ, würde ich sagen.
Ja,
Also Knappenschmiede,
Knappenschmiede.
NLZ ist ja quasi das gleiche, auf jeden Fall der Sportdirektor von dem kompletten Jugendbereich.
Direktor davon, ja,
Genau, ja.
der ist da der Verantwortliche gewesen. Da hat sich dann auch Runert geäußert, sehr, sehr kritisch. Da hast du, glaube ich, die Zitate vorliegen.
Genau, ich zitiere einfach mal. Diese Clubführung meint zu sanieren und schafft es in Wahrheit zu ruinieren. Mit Matthias Schober verliert die Knappenschmiede einen Menschen, der die erfolgreiche Arbeit fortgesetzt und über die Jahre dafür gesorgt hat, dass die Knappenschmiede weiterhin erfolgreiche Jungs durchgebracht hat. Es ist wirklich Zeit, seine Mitgliedschaft zu beenden. Man liebt den Club, aber es fühlt sich nicht mehr richtig an. Und damit hat er dann auch quasi schon zugegeben, dass er selbst seine Mitgliedschaft dann wohl beenden wird. Da es für ihn einfach eine nicht nachvollziehbare Entscheidung ist. Nur muss ich wirklich sagen, ich finde den Zeitpunkt echt wirklich sehr komisch, weil es ja wirklich unmittelbar danach war. Und jetzt bei so einer Personalie wie Schober ist wahrscheinlich ein enger Vertrauter noch von Runert von seiner Zeit, den er
Auf
damals
jeden
auch
Fall.
schon gehabt haben wird. Aber auch davor gab es schon einige fragwürdige Entscheidungen auf Schalke, die getroffen wurden. Und da finde ich den Zeitpunkt jetzt wirklich sehr komisch, dass sich Runert auf einmal zu Schalke in dem Sinne äußert. Und wirkt dann für mich auch so, als ob die letzten Gerüchte auch jetzt wirklich abkühlen würden, was eine Runert-Rückkehr angeht, da er sich ja jetzt wirklich
Sowieso
sehr,
nicht.
sehr, sehr
Ja.
kritisch geäußert hat. Also das Ding müsste
Nee.
durch sein, ja.
Das ist sowieso durch und ich finde es auf der einen Seite finde ich das schon komisch, dass ein Sportdirektor von Union Berlin sich über Schalke äußert, so öffentlich, ne? Also, das finde ich schon richtig krass. Man weiß aber auch, dass der Runert Schalke-Fan ist, auch Mitglied ist und der war ja hier lange Zeit, hat das Ganze aufgebaut, gerade im Jugendbereich. Ja, da können wir jetzt diskutieren drüber, ne? War die Jugend wirklich so erfolgreich in den letzten Jahren? Und also ich muss sagen, teilweise ja. Ich finde schon, dass wir gute Jugendspieler herausgebracht haben. Wenn wir jetzt diese Saison gucken, Keke Top und Ouedraogo, aber auch ein Malik Tchao müsste unter der Zeit von Schoba gewesen sein. Da sind schon sehr, sehr starke Jungs, gerade Ouedraogo und Tchao. Das sind Jungs, die früher oder später in der Champions League gelandet sind oder werden. Nationalspieler sind oder werden, das ist schon sehr, sehr stark. Hat aber nicht mehr das Niveau gehabt wie unter der Zeit von Runert. So ehrlich muss man auch sein, wo wir da ein Max Meyer, Draxler, Kehrer, Sané, alle im Matip, alle Jahr nach Jahr nach Jahr rausbekommen haben, die dann reingestartet sind und daneben auch noch so Eihans und so weiter, wo man wirklich richtig starke Jungs hatte und wo man dann den meisten einfach gesagt hat, es reicht nicht und die sind trotzdem irgendwo untergekommen. Machen wir immer noch. Da auch der zweite Gedanke, wir haben ja sehr, sehr viele Spieler auch mit Zweitliganiveau herausgebracht über die letzten Jahre, aber die sind nicht bei uns stattgefunden in der ersten Mannschaft. Da muss ich mich fragen, woran liegt das? Liegt das am Jugendbereich, dass die Spieler falsch einschätzen, dementsprechend entweder die Informationen nicht an den Seniorenbereich übergeben, dass wir da ein starkes Talent haben, oder halt ist wirklich der Schwachpunkt eher der Seniorenbereich, dass die zum Beispiel der Trainer sagt, okay, ich kann mit den Jugendspielern nichts anfangen, oder aber der Sportdirektor bei uns in der ersten sagt, die Spieler sind nicht gut genug und ich hole jetzt extern Leute. da muss das weiß ich halt nicht, ob das, ob was für eine Rolle der Schober da in diesem Fall hat. Nur was in den letzten Jahren passiert ist, ist, dass sehr, sehr viele Jugendspieler von der U23 und U19 entweder bei uns in der ersten Mannschaft gescheitert sind und dann sehr, sehr schnell wieder abgegeben worden sind oder erst gar nicht dort stattgefunden haben und direkt den Weg gegangen sind. Und da kannst du ja super viele Spieler nennen, ne? Schon allein im letzten Spiel Becker, dann hast du da, wer war noch alles
Riese auf jeden Fall,
bei
Skripski, aber
Kiel?
ist ja nicht wirklich Jugend.
Rese gegen Hertha, ja,
Also auf
super
jeden Fall
viele
einige
Spieler.
Ex-Schalke, aber nur bezogen auf die Jugend ist es, glaube ich, ein zweigeteiltes Blatt. Also ich finde so Spieler wie Rese, der hat es ja auch, hat sich auch selber dazu geäußert, der ist auch selber der Meinung, dass er halt damals einfach nicht das Niveau hatte, weil wir auch einfach ein komplett anderer Verein zu dem Zeitpunkt waren. Wir wären Champions-Ligist. Rese hat einfach nicht die Leistungen gebracht, um da langfristig bei uns zu bleiben. Jetzt ist er besser als der Verein mittlerweile. Ist da so ein
Ja.
bisschen entwachsen. Solche Dinge passieren, das ist einfach eine Einschätzung gewesen, die zu dem Zeitpunkt, finde ich, auch vertretbar gewesen ist, weil er einfach nicht gepasst hat zu dem, was wir damals im Verein waren. Aber wenn man nur auf die Zeit von Schober guckt, ich finde auch, er hat einige gute Dinge gemacht. Wie du gerade auch schon gesagt hast, mit Will Raogo vor allem, dass der eben nochmal geblieben ist, war, glaube ich, auch vor allem zum Teil sein Verdienst. Aber man kann auch teilweise kritische Sachen anmerken, wie ich finde zum Beispiel, dass Keke Top eben nur diesen kurzen Vertrag noch hat, kann man auch ein bisschen an
Auch
Schober
das, ne? Ja.
ranbringen, dass da eben der Vertrag dann nur so kurz war. Da hätte man vielleicht auch anders planen können. Und ich finde tatsächlich, so eine Umstrukturierung im Allgemeinen finde ich aktuell ganz gut bei uns. Nur ist halt die Frage, inwieweit so eine Umstrukturierung wirklich komplett funktionieren kann, wenn eben dieselben Führungspersönlichkeiten bleiben, wie ein Hefer, wie ein Tillmann, ob da so eine wirkliche komplette Umstrukturierung stattfinden kann. Aber grundlegend kann ich es nachvollziehen, dass man weg will von dem Ganzen. Wir holen wirklich unsere Vereinslegenden rein, die das hier im Griff haben sollen, zu wir versuchen wirklich Kompetenz reinzuholen. Und ich glaube, dass der Tonello, der jetzt reingeholt wurde von Watford, wirklich ein kompetenter Mann ist und uns auch weiterbringen wird. Und das grundlegend, glaube ich, ist keine schlechte Entscheidung. Auch wenn ich erstmal bei der News Schober ist raus, so was echt krass, Schober ist weg, so
Ich fand
gelesen
halt,
habe.
ja.
Glaube ich jetzt im Nachhinein, wo das mit Tonello klar ist, dass es vielleicht sogar die richtige Entscheidung sein kann.
Ja, ich fand es halt auch krass, so Azar, dann wurde dann Gehalt geleakt, dann Schober. Da habe ich auch gedacht, okay, geht es jetzt hier um die finanzielle Existenz? Machen die jetzt das die ganze Zeit so weiter? Aber ich glaube tatsächlich, das war jetzt wirklich nicht nur finanzielle Gründe, sondern auch einfach eine
Umstrukturierung,
Neustrukturierung
genau,
der.
ja.
Genau, der Gedanke, dass man da Leute austauscht, was ja auch grundsätzlich okay ist, gut ist,
Wenn es denn
weil wir,
funktioniert, ja.
ja, weil, ja, genau, das muss funktionieren einfach, ne? Und da hat der Thälmann zuletzt den Wilmots geholt. Thälmann ist selber erst neu da und Wilmots hatte nur so eine halbe Transferperiode, den kann man eigentlich auch nicht so ganz beurteilen. Man kann halt nur diesen Sopi-Transfer sagen, so, wo der jemand geholt hat, der nicht fit war. Und das war's eigentlich. Und halt hier und da mal fragwürdige Interviews vielleicht. Das war's eigentlich. Also so kannst du ihm auch noch nicht so viel ankreiden. Und Thälmann baut ja jetzt sehr, sehr viel um. Das wird's jetzt erst in der nächsten Zeit zeigen, ob das in die richtige Richtung geht oder nicht. Hefer, finde ich schon, hat einen Riesenfehler gemacht, dass der diese Transferperiode im Winter quasi verschenkt hat, weil er dann den Tillmann geholt hat, dann dementsprechend war Heschemann die Lame Duck, durfte keine Entscheidung mehr treffen und dann kam Wilmots irgendwann mitten in der Transferperiode und dann wurde nichts mehr umgesetzt und dann auch da wurden dann dementsprechend auch in der Verteidigung oder generell kaum Leute geholt im Winter, die wir wirklich gebrauchen hätten müssen in der Innenverteidigung. Und ja, er wird sich alles zeigen. Genau, ich wollte noch einen Spieler nennen, wo auch ich sehe oder mich frage, wieso dieser Spieler bei uns keine Chance bekommen hat. Mathis Hansen von Paderborn. Ja, der war letztes Jahr bei uns in der U19. Ich meine, er war sogar Kapitän bei uns in der U19
Aber
gewesen.
auch, ja.
Wichtiger Spieler so. Dass man so einen Spieler dann nach Paderborn verliert, bei aller Liebe, ne? Wir kamen gerade aus der Bundesliga, sind abgestiegen Und dort spielt er ja richtig gut, ist Stammspieler, hat 2 Tore gemacht, im Pokal auch getroffen und spielt da einfach die ganze Zeit, ist da ein wichtiger Leistungsträger, ist ein junger Spieler, hat einen Marktwert jetzt von 1,8 Millionen. So baust du dir die Kaderwerte auf, ne? Zuletzt hat er weniger gespielt, aber der hat eine absolut solide Saison auf Zweitliganiveau bewiesen und gerade auch so ein Sechser, den haben wir ja die ganze Zeit gesucht im Laufe der Saison, ne? Das war ja eine riesen Schwachstelle bei uns.
Ja, und da muss man auch wirklich mal sagen, das wurde ja auch so ein bisschen kommuniziert durch die Blume, dass das eben Schobers Aufgabe war, dort zu entscheiden, wie es mit Hansen weitergeht. Und wenn das dann eben die Entscheidung von ihm gewesen ist, ihn abzugeben, muss man im Nachhinein sagen, war es auf jeden Fall die falsche Entscheidung. Und das kann passieren, aber wenn man halt auf diese ganzen Aspekte guckt, Pro und Contra, gibt es auf jeden Fall diese Zone, wo man sagen kann, okay, man kann sich trennen. Ob es jetzt zwangsläufig notwendig war, vielleicht nicht, weil so viel Kritik gab es jetzt eigentlich in letzter Zeit auch nicht von den Fans, auch nicht intern hat man da irgendwas raushören können. Aber ich finde trotzdem, dass es eine Kann-Entscheidung auf jeden Fall ist. Und wenn man darauf guckt, wer der Nachfolger ist, finde ich, ist es auch eigentlich keine schlechte Entscheidung. Vor allem, wenn man darauf guckt, dass vielleicht Manga ja dadurch doch noch kommen könnte.
Ja, und wenn man sich so anguckt, wie die Jugendmannschaften so abgeschnitten haben in den letzten Jahren, gerade so die U19, ja auch schon mal bessere Zeiten, ne? Also ist dann häufig dann Schluss entweder in den Endrunden. Ich glaube, letztes Jahr wurde die nicht mal erreicht. Da waren wir ja zuletzt oder davor sehr, sehr verwöhnt, haben auch häufiger mal die Meisterschaft dann geholt, deutsche Meisterschaft. Ist ja schon länger her, seitdem wir das gewonnen haben. Und wir waren ja eigentlich immer 0 plus Ultra in NRW quasi. Mittlerweile muss man wirklich so sagen, Dortmunder Jugend, die hat uns komplett abgehängt, ne? Die sind quasi immer erst in der Tabelle und wir kämpfen dann immer um den zweiten Platz, um noch an der Endrunde teilzunehmen. Und ja, das ist schon krass so. Und das ist so ein schleichender Prozess gewesen und ich glaube schon, dass man da eine Menge Möglichkeiten hat, auch mit einem Elgert, der jetzt auch nicht mehr so lange ist, aber immer noch einen riesen, riesen Ruf hat. So, ich glaube, der Keke Topp ist auch wegen Elgert zu uns damals gekommen von Bremen. Und der hat ja auch super viele Spieler in den Profibereich rausgebracht. Das können wir vielleicht noch ein paar Jahre jetzt nutzen. Und dann muss man sich auch professioneller da nochmal neu aufstellen und auch sehr, sehr früh mal Top-Talente holen. Ne? Das machen wir auch kaum so, weil die anderen Vereine, die holen gar kein Geld da, aber die anderen Vereine holen dann Spieler im Jugendbereich, die dann entwickeln. Dann haben die da in der ersten Mannschaft auch auf einmal so 17, 18, 19-Jährige, weil die die im Jugendbereich geholt haben. Das passiert ja bei uns gar nicht so. Ich glaube, wer wurde denn mal so geholt? Extern Bostogan wurde, glaube
Ostogan
ich,
war
eine
der letzte, glaube ich.
Ablöse bezahlt so und das war schon ewig her. Und dann glaube ich noch die aus Amerika wurde, glaube ich, noch bei ein paar Leuten Ablöse bezahlt. Ich weiß nicht, ob bei McKennie oder bei dem Haji Wright, ob da Geld geflossen ist, aber das machen die anderen Vereine, machen das ja super viel. Und wenn du da ein gutes Netzwerk hast und dann weißt, wenn zum Beispiel in Frankreich, Belgien, Holland da gute Leute irgendwo am Start sind, England, dass du die dann frühzeitig holen kannst, das ist, glaube ich, richtig gut.
Ich glaube, bei uns auch so ein bisschen das Problem, dass da nicht mehr so viele Gelder für freigegeben werden, weil wir einfach eben in dieser so beschissenen Situation sind, dass wir auch für den Profikader kaum Geld haben, dass dann eben erst recht nicht mehr auf Spekulationen im Jugendbereich dann wirklich Geld draufgehauen wird, weil wir eben das Geld schon für andere Positionen im Profikader brauchen, also akute Positionen oder eben zum Schuldenabbau, das dann genutzt wird. Oder für unsere hohen Mitarbeiterkosten, wie wir jetzt auch erfahren haben. Dementsprechend wird da, glaube ich, einmal dieses ganze Geld so ein bisschen falsch eingesetzt, kann man fast schon sagen, weil die Jugend war ja wirklich über lange Zeit unsere größte Stärke und die wird jetzt eben immer mehr abnehmen aktuell. Und da muss man halt hoffen, dass da wieder ein kleiner Gegenwind reinkommt, auch dann hoffentlich mit sportlichem Erfolg geknüpft, Kaderwertsteigerung. Aber das ist eben auch ein Prozess und das kann jetzt auch nicht innerhalb von einem Jahr wieder passieren. Und das ist halt sehr ärgerlich, dass wir da jetzt so viel Zeit verloren haben, so viel Möglichkeiten verloren haben, auch mit der schlechten Saison, dass jetzt unsere ganzen Tafelsilberspieler wahrscheinlich abgeben müssen. Ist alles einmal wieder sehr schlecht gelaufen für uns.
Ja, das ist halt auch so eine Sache, dann kommst du da auch nicht mehr so raus, ne?
Ja.
Wenn du die ganze Zeit irgendwie die Schulden stopfen willst und dann immer den Profikader da, die das Geld irgendwie investierst und für den Schuldenabbau und dann quasi auch Spieler holst, die direkt funktionieren sollen, dann auch ein gewisses Alter auch haben, gar keinen Wert mehr erzeugen für dich. So, dann baust du dir halt langfristig keine Kaderwerte auf und das war ja auch ein Riesenproblem diese Saison. Es war einfach in der ersten Mannschaft, sind wir die Älteste aus der zweiten Liga mit Karlsruhe zusammen, gegen die wir die spielen. Und ja, da ist es halt dann schwierig so, ne? Und ja, da müssen wir gucken, dass wir das in Zukunft in den Griff kriegen. Daher finde ich das auch tatsächlich nicht, also gehe ich da nicht so negativ rein in dieser Neustrukturierung. Ich finde auch, dass wir da voll das Problem haben und der Tonello ist ja nicht nur für den Jugendbereich da, der soll auch das Scouting verändern.
Ja.
Und da soll jetzt scheinbar wohl auch die gesamte Scouting-Abteilung laut Dirk Große-Schlamann auch umstrukturiert werden. Und die Mitarbeiter wurden auch schon informiert. Und da haben wir ja auch in der Vergangenheit uns die falschen Spieler auch ständig angeguckt und gescoutet, weil der Kaderplaner nimmt ja die Spieler, die quasi vom Scouting empfohlen werden. Und wenn wir uns den Kader angucken, da wurde ja sehr, sehr viel falsch gemacht. Und generell finde ich, haben wir selten Spieler dabei, wo du sagst, wow, wo haben die den denn her? Sondern häufig so irgendeiner, der in der zweiten Liga oder ersten Liga gespielt hat. Oder so ein Geheimtipp, den man, der aber schon so halbwegs bekannt ist. Also, wo haben wir mal so einen Spieler gesehen, so. Ist schon so Mörkin, der im Nachbarland irgendwie gespielt hat, schon so der Spieler, der so du am wenigsten vorher wusstest über den, sondern eigentlich alle relativ bekannt, auch so Brian Lassme, Bielefeld oder Hempelmann hat in Nürnberg gespielt, dann hast du den Schallenberg, auch zweite Liga, Seguin, erste Liga, also alle Spieler irgendwo, Baumgartel hat ja auch super lange in der Bundesliga gespielt. Alle Spieler kannte man schon so, da brauchst du kein Scouting für. Hat wahrscheinlich so ein 0815 Fußballfan in Deutschland hat von jedem Spieler gehört wahrscheinlich. Und hast du dann auch wenig Möglichkeiten, mal so einen richtigen Diamanten dir zu holen, ne? Den vielleicht nicht der ein oder andere nicht auf der Rechnung hat. Und der dir dann wirklich mal, wo du dann sagst, okay, der ist wie eine Bombe eingeschlagen auf dem Niveau. Und dann hast du vielleicht auch mal eine Möglichkeit, den für viel Geld dann auch zu verkaufen. Oder du hast halt einen brutalen Spieler, der dir dann ja, Punkte garantiert und wo du dann vielleicht aufsteigen kannst mit solchen Spielern. Und da erwarte ich mir auch eine Menge, wenn man da die Scouting-Abteilung umtauscht, um dann auch mal Spieler über den Tellerrand hinaus zu finden.
Ich bin da voll bei dir. Und ich hoffe tatsächlich genau dasselbe, dass eben diese Umstrukturierung genau dazu führt, dass eben endlich mal auch in anderen Spektren gesucht wird. Weil das war, wie du gerade schon gesagt hast, also ich kannte auch von den neuen Spielern die meisten schon, weil man eben die alle schon in den ganzen Saisons vorher gesehen hat. Ich meine, auch ein Tempelmann hat ja auch in der Saison, wo wir in der zweiten Liga waren, auch schon gegen uns gespielt. Und
Ja.
dadurch hast du halt einfach schon von jedem Spieler vorher ein vorgezeichnetes Bild gehabt, wo du genau wusstest, okay, der kann dir jetzt was bringen oder er kann dir eben nichts bringen. Und in dem Fall muss man wirklich einfach sagen, war halt unsere Kaderplanung, seitdem Ruben Schröder weg ist, eben relativ einfach gespickt. Auch mit Knebel schon vorher, jetzt mit Hechemann nochmal mehr. Und ja, wenn da auch jetzt so ein Manga wieder reinkommen sollte, der ist ein ähnlicher Typ wie Ruben Schröder, der eben unterschiedliche Netzwerke kombinieren kann, auch mit seinem Team dann zusammen in Absprache eben mal Spieler findet, die nicht jeder schon vorher mal gesehen hat und dann auch logischerweise weniger Interessenten eben logischerweise an dem interessiert sind, weil sie eben wenig die auf dem Schirm haben. Und dann hast du natürlich auch die Situation, dass du weniger für den Spieler zahlen musst, weil du eben den Spieler durch bestimmte Scouts, die eben vor Ort waren, den haben spielen sehen, auch über Scouting-Tools den schon so weit kennen, dass sie wissen, okay, der könnte perfekt in unser Spiel passen, der könnte sich gut bei uns entwickeln. Und dann hast du einmal die Situation, du kannst einen Spieler vielleicht für 500.000 kaufen und bist dir relativ sicher, dass du den in ein paar Jahren für 5 Millionen verkaufen kannst, zum Beispiel.
Ja, häufig ist das ja auch so, wenn du als erstes bei irgendeinem Spieler dran bist, dann entscheidet er sich auch dann meistens, weil er dann da das beste Gefühl hat, ne? So haben die auch gemeint, Kolumuani hat sich nur für Frankfurt entschieden, weil die halt so früh sich mit dem den schon haben wollten. Und das ist dann auch so eine Sache, ne? Wenn du erst Spieler entdeckst, wenn die quasi ihren Durchbruch haben, dann ist es halt dann schwierig, ne? Und dann bist du so einer, der dann kommt, wenn der Hype da ist, aber so Spieler, es gibt Spieler, die sind dann auch tatsächlich so, die merken das, wenn eine Wertschätzung dann da ist, bevor der große Hype gekommen ist, und die sehen das dann auch. Und bei manchen sagt man auch so, ja, wir wollen nicht im Sommer holen, ne? Und dann haben die vielleicht dann so ein paar gute Spieler und der ein oder andere Verein kommt dann auf einmal. Und manche Spieler gehen dann zu dem Verein, der vielleicht mehr bietet, aber manche Spieler sagen sich auch, okay, der Verein, der hat mich schon ganz lange auf dem Plan, da habe ich ein besseres Gefühl und vielleicht ist das auch für meine Karriere dann besser, wenn ich erstmal dahin wechsle. Und ja, da macht es dann auch natürlich Sinn, wenn du da viel, viel besser aufgestellt bist und Spieler frühzeitig erkennst, wenn die gut funktionieren.
Genau, das war ja auch bei Ruven Schröder so ein bisschen der Fall, dass dann eben er dann, also soweit ich das rausgehört habe, war dann auch bei Itakura zum Beispiel so, dass Ruven Schröder schon da über halbes Jahr schon immer mal wieder Kontakt zu ihm hatte und dadurch es dann eben ermöglicht hat, dass dann eben Itakura über dieses gute Gefühl zu Ruven Schröder, zu seinen Ideen eben dann den Schritt gewagt hat, zu Schalke zu kommen. Und den hatte er wirklich auch vorher gar keiner auf dem Schirm. Also da waren ja wirklich noch einige Spieler dabei, wo man gesagt hat, okay, kannte ich nicht, bin gespannt, was er zeigt. Da waren Aoyan dabei, da waren Itakura dabei. Chulinov hat man zwar schon mal von Stuttgart gehört, aber war jetzt auch nicht so einer klassischen Zweit-Erstliga-Eintagsbrei-Spieler. Mhm. Und solche Spieler kamen dann da halt einfach. Und darauf muss man jetzt hoffen, dass wir wieder einen ähnlichen Weg gehen können wie damals unter Ruven Schröder.
Voll, voll. Genau, dann ging es auch noch weiter mit der Umstrukturierung, also eine Menge. Und zwar wurde die E-Sports-Abteilung von League of Legends zugemacht. Man behält scheinbar die FIFA oder EAFC Abteilung, aber League of Legends, was wir auch schon vor ein paar Jahren eine Lizenz dafür sehr, sehr viel Geld verkaufen konnten.
Ab 30 jetzt Millionen müssen es gewesen sein, oder?
Ja, Riesengeschäft. Hat uns, glaube ich, auch so ein bisschen noch den Arsch gerettet. Aber das ist jetzt auch weg. Kurze Einschätzung von mir. Ich glaube, wir sind jetzt so schlecht stehen wir sportlich da, dass wir uns nicht mehr erlauben können, uns so breit aufzustellen, dass wir, ich glaube, wir müssen wirklich die Kräfte bündeln, um dann den sportlichen Bereich jetzt wieder hochzukriegen. Da sehe ich nicht nur die erste Mannschaft, auch die Knappenschmiede beispielsweise, auch das Scouting, so dieses komplette sportliche Apparat muss sich mal wieder richtig erholen, wieder richtig gut aufgestellt sein und dann kann man sowas vielleicht später nochmal ausbauen, aber finde ich, ist ein richtiger Schritt, gerade auch um Kosten zu senken. Da sind ja auch Personal der E-Sports-Abteilung, was da alles Geld kostet und dass man sich da ein bisschen verschlankt, finde ich vernünftig.
Wieder mit. Also ich finde es gut, dass was IAFC angeht, weiterhin auf die E-Sport-Abteilung schon noch gesetzt wird, weil ich glaube auch einfach, dass es so ein bisschen junge Leute vielleicht noch ein bisschen anlockt, die vielleicht FIFA spielen im jungen Alter, dann vielleicht auf Schalke auch aufmerksam werden durch E-Sports-Events und so weiter, dass man da auch in den Bereichen eben noch ein bisschen Bekanntschaft erlangt bei jüngeren Leuten und es halt auch einfach den Fußballbereich ja so ein bisschen immer noch abdeckt. Deswegen finde ich es da ganz gut, da noch so ein bisschen mit drin zu bleiben. League of Legends ist eigentlich seit diesem Verkauf von dieser eben 30 Millionen Euro Startlizenz, glaube ich, einfach nicht mehr auch so lukrativ und auch nicht mehr so wichtig für uns. Und ich glaube, was das angeht, ist dann auch einfach ganz gut, dass da, wie du gerade gesagt hast, Kosten gespart werden, auch einfach sich auf das Wesentliche fokussiert wird, was ja nun mal aktuell der Klassenerhalt ist, generell der Fußball ist. Und deswegen, glaube ich, ist es einfach nicht mehr so ein wichtiges Streckenpferd von Schalke, wo man wirklich sagen muss, da muss man drauf setzen. Und deswegen, glaube ich, ist es die richtige Entscheidung, weil es einfach nicht mehr notwendig ist für Schalke. Auch wenn es eben schade ist, dass man so eine Möglichkeit, die man sich damals aufgebaut hat, dann eben so leichtfertig durch den Abstieg eben hat nehmen lassen. Gezwungenermaßen.
Ja. Okay, dann bauen wir da die ganzen Abteilungen um. Manga hat man ja zuletzt gelesen, dass das wieder kälter wurde. Jetzt aber wurde sein Mann geholt, ne, mit dem Tonelo.
Ja.
Der gilt als rechte Hand. Sieht wieder mehr nach ihm aus, oder? Was würdest du sagen?
Ich finde auch, gab auch einige Stimmen, die meinten, Tonello soll jetzt eher Richtung Sportdirektor, technischer Direktor auch mit reingehen. Ich habe das nicht so verstanden. Also einige haben das so gelesen. Ich habe es eher so gelesen, dass er wirklich so ein bisschen Bindeglied mehr sein soll, auch wirklich eingreifen soll in den Profikader, indem er eben sehr auch mit den Talenten, die er dann verpflichtet, die dann auch schon dort mit reinredet, eben, okay, darauf setzen wir dann auch für die Profimannschaft. Und ich glaube, das ist sogar eher nochmal mehr ein Positivargument dafür, dass Manga kommt, weil da eben diese Connection nochmal so mehr ineinander greift, als jetzt zum Beispiel nur mit Wilmots, dass da dann eben die sich zusammen absprechen und wissen, okay, Manga sagt dann vielleicht auch zum Tonello, ja, das Budget für den geben wir nochmal erst recht frei, weil ich eben den auch im Profikader sehe in 1 bis 2 Jahren und da dann eben auch zusammen, dass nochmal viel besser aufgebaut werden kann. Ich glaube, das ist wirklich nochmal ein deutlich stärkeres Argument für Manga und ich bin da eigentlich einer gewesen, der schon in den letzten Folgen eher negativ dazu eingestellt war, dass ich nicht mehr daran geglaubt habe, wo du nur noch gehofft hattest. Ich habe jetzt
Ich
auch
habe ja
wieder,
gesagt, er kommt. Ich
genau,
habe ja
du hast
gesagt,
gesagt, er
aber
kommt. Ich habe gesagt, ich habe ein schlechtes
ja.
Gefühl, das wird wieder so und so sein und genauso ist es leider gekommen. Ja, aber ich bin jetzt auch an dem Punkt, wo ich sage, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich glaube, da könnte nochmal mehr Fahrt reinkommen, wenn wir jetzt zum Beispiel gegen den KSC gewinnen, Manga sich vielleicht ein bisschen sicherer an dem Job fühlt, dass er dann eher nochmal zu Schalke kommt. Ich glaube, wenn wir gegen den KSC jetzt eine komplette Klatsche kassieren, würde es hier mal erstmal wieder ein bisschen abflachen und dann eher wieder Richtung Ende der Saison. Wenn wir gewinnen, worauf wir alle hoffen, dann glaube ich, könnte da vielleicht nochmal ein bisschen Fahrt reinkommen in die Manga-Geschichte, auch noch im Laufe der Saison, hoffe ich.
Also ich glaube, das ist schon, also der hat sich schon jetzt mit dem Tonello kurzgeschlossen und hat sich schon für Schalke entschieden. Ich glaube, die bereiten das jetzt vor. Ich glaube, der Grund, warum der noch nicht da ist, liegt an dieser Geschichte, wenn wir in die dritte Liga absteigen sollten, dann kann man ihn halt nicht finanzieren. Und er ist ja gerade noch vertraglich an Watford gebunden, heißt, wenn er jetzt seinen Vertrag auflösen würde und dann bei uns einen Vertrag unterschreibt, wir steigen aber ab, dann ist der Vertrag wahrscheinlich nichtig und dann ja, verliert er eine Menge Geld und deswegen wartet er schon ab, dass wir da gesichert sind, bevor er da so einen Vertrag macht. Ich kann mir aber vorstellen, dass er vielleicht also im Hintergrund schon mit dem Tonello so ein bisschen jetzt die Kaderplanung vorantreiben will, weil wir ja auch jetzt Ende März sind, Anfang April langsam muss man auch die Saison planen, die neue. Und wenn er jetzt die ersten Leute von sich da einstießt, glaube ich schon, dass das gut sein kann. Ich habe auch gehört, der soll jetzt im Stadion sein im nächsten Spiel. Und der Tonello war ja eine Bedingung von mehreren laut Medien, die der haben wollte, damit der nach Schalke kommt. Ich glaube, der hatte noch einen Mitarbeiter, den er unbedingt haben wollte. Aber Tonello als rechte Hand war quasi auch eine Bedingung und darf er jetzt.
Ich glaube, er hatte noch eine andere Mitarbeiterin von sich, die auch als rechte Hand von ihm gilt. Also die beiden sollen wohl die wichtigsten für ihn sein. Und es kann sein, dass er dann auch noch in anderen Positionen an Scouts wahrscheinlich noch ein paar mitnehmen möchte. Aber das sind auf jeden Fall so die beiden Kernpositionen, glaube ich, für ihn gewesen. Ich weiß den Namen von ihr gerade leider nicht mehr, aber die soll wohl auch sehr wichtig für ihn sein.
Genau, und da hätte er jetzt schon mal 50% von den Leuten, die er wollte, da. Und ich kann mir das auch voll schwer vorstellen, wenn Schalke an Manga interessiert ist, sich dann aber die rechte Hand holt und dann Manga aber nicht. Das macht irgendwie für mich gar keinen Sinn so. Deswegen glaube ich schon, dass die Spur immer heißer wird und dass das eher so ein Spiel mit Zeit ist, bis wir dann da gesichert sind, dass man dann da das auch verkünden kann und wird. Okay, dann lass uns das mal abhaken. War, wie gesagt, sehr, sehr spannende Tage, Wochen jetzt gewesen seit der letzten Podcast-Folge. Und ja, dann kommen wir jetzt zum Aktuellen. Heute war eine PK und dann geht's dann, oder gestern war eine PK, wenn ihr es heute hört, am Freitag. Und morgen ist das Spiel gegen KSC. In der PK hat der Gerrards gesagt, wer alles verletzt ist, also welche Spieler fürs Spiel gegen KSC ausfallen werden. Das wird Schallenberg sein, das wird auch Tempelmann sein, Greimel und Sopi sowieso. Ouedraogo sieht er bei 80 bis 90%, könnte in die Startelf reinrücken. Und er hat explizit für die Innenverteidigerposition Cissé genannt als ersten Namen, weil Baumgartl ja weg ist, Schallenberg fällt ja auch aus. Da wurde gefragt, wer neben dem Kader spielen sollte. Da hat er gesagt, Cissé, Kaminski, Matriciani sind die drei Optionen. Ja, dann lass uns mal in die Startelf gehen, ne? Wenn wir da sehen.
Gehen wir direkt wieder vom Tor bis vorne wieder durch, wollen wir es wieder abwechselnd machen oder sagst du zuerst, wie machen wir es?
Ja, lass gerne Positionen durchgehen. Können uns ja hier orientieren an der letzten Ausstellung gegen Hertha. Ich denke mal, Formation wird gleich bleiben und dann
Ich bin dir ganz
können wir.
ehrlich, ich habe fertig gesehen mit der Raute. Ich kann das nicht mehr. Ich bin wieder
Aber
auf dem alten.
meinst du, der
Nee,
stellt
aber
wieder um?
es geht ja um unsere Aufstellung. Also ich will nicht in der Raute spielen und meine Aufstellung wäre wieder 4-2-3-1. Ich bin jetzt wieder auf dem Trotzfilm. Ich will ein schönes, einfaches 4-2-3-1 sehen, weil da die Stärken von unseren Spielern, finde ich, einfach am besten zur Geltung kommen würden. Und ja, also ich würde ein 4-2-3-1 aufstellen, im Tor logischerweise Müller. Wirst du, denke ich, mal mitgehen, auch wenn er im letzten Spiel nicht so optimal gespielt hat wie sonst.
Ja, absolut.
Rechtsverteidiger. Da wird es schon zum ersten Mal so leicht spannend, weil Soppi ja nicht spielen kann. Den würdest du da hinstellen?
Boah, das ist echt schwierig. Also das ist richtig schwierig. Ich würde tatsächlich Mörken als Rechtsverteidiger aufstellen.
Ist auch so mein Gedanke. Also, Anderso scheint er einfach nicht so nah dran zu sein an der Startelf, obwohl er ja immer im Kader ist. Aber ich würde auch, auf jeden Fall musst du was ändern, weil es hat ja überhaupt nicht funktioniert mit der
Ja.
Verteidigung zuletzt. Deswegen, ich würde auch Mörken über rechts spielen. Kalasch ist, denke ich, auch selbsterklärend, unser bester Mann hinten
Ja,
eigentlich.
safe.
Und dann wird es wieder spannend. Wer ist denn dein Innenverteidiger, Cedric?
Also ich habe ja jetzt Mörken hingestellt, nicht weil ich Matriciani in die Innenverteidigung packen will, sondern weil Matriciani mir überhaupt nicht gefallen hat. Kaminski hat mir halt auch nicht gefallen und weil der halt Cissé auch so erwähnt hat in der PK und wir halt keine andere Alternative haben, weil normalerweise hätten wir jetzt Sopir, hätte ich gesagt, Mörken packen wir in die Innenverteidigung. Aber dann gehe ich mit Cissé als Innenverteidiger.
Würde ich dann auch machen, einfach aufgrund von mangelnden Alternativen. Du musst was Neues probieren. Es geht einfach nicht. Wir haben 5 Gegentore im letzten Spiel bekommen. Du kannst dann nicht wieder mit derselben
Ja.
Aufstellung reingehen. Funktioniert einfach nicht. Und Cissé wäre einfach mal wieder seit dem HSV und Pauli-Spiel mal einfach wieder ein frischer Wind, der einfach mal irgendwie in der Defensive vielleicht irgendwie aus dem Nichts doch mal funktioniert. Und viel schlechter, sind wir mal ganz ehrlich, als ein Kaminski das gemacht hat oder auch ein Lazar dann im Mittelfeld die
Absolut.
Rolle ja eingenommen hat. Kann das nicht machen und deswegen hoffen wir mal das Beste.
Ja, dann links Ovean ist, glaube ich,
Erklärt sich
so
auch von
der
selbst, ja.
letzte Spieler, der da übrig bleibt. Okay, dann Sechser hätte ich Seguin, der kommt ja wieder zurück.
Bei mir ist es ja eine Doppel-Sechs, wäre bei mir auch natürlich einerseits Seguin, ist klar. Und der zweite Sechser wäre bei mir dann tatsächlich Drexler, der das auf jeden Fall, finde ich, ganz ordentlich gemacht hat, als er dann reinkam. War jetzt nicht unfassbar überragend, aber er hat es gut gespielt, war überall präsent. Und ich finde, der kann auch einen zweiten Sechser geben. Alleiniger Sechser, okay, wäre auf jeden Fall die absolute Notlösung gewesen im letzten Spiel, aber die Notlösung war auch de facto der Fall. Also Latzer hat da gespielt und überhaupt nicht gut. Deswegen, für mich hätte auch Drexler da mehr Sinn gemacht und auf einer Doppelsechs kann ich mir mehr wirklich vorstellen. Deswegen haben wir Seguin und Drexler.
Drexler spielt auch bei mir, aber der spielt dann halt in der Raute. Habe ich Drexler und Ouedraogo auf den zentralen Positionen.
Bei mir ist Ouedraogo der Zehner, also haben wir dann quasi auch dasselbe Mittelfeld, nur ein bisschen anders aufgestellt.
Genau, und vorne würde ich dann auf Terodde und Kicketop setzen, die
Wer ist ein
gerade
Zehner?
sehr Karaman.
Ah, okay. Erklärt sich eigentlich auch von selbst, dass Karaman spielen muss. Bei mir wäre Flügel
Ja.
auf jeden Fall auch Karaman. Im Sturm würde ich tatsächlich auch mit Torodde gehen, weil er im letzten Spiel eben auch endlich wieder getroffen hat. Du kannst ihm jetzt nicht diesen Drive wieder rausnehmen, der muss spielen.
Ja.
Und auf dem Flügel tue ich mich ein bisschen schwierig. Ich würde aber tatsächlich, glaube ich, sogar mit Lassme spielen, weil er auch einfach echt ganz gut gespielt hat zuletzt. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Wenn es da eben nicht so läuft, hast du immer noch einen Chulinov auf der Bank, der, finde ich, eigentlich von seinen Qualitäten her langsam auch mal wieder reinfinden müsste. Hat er leider bisher noch nicht getan, abgesehen von dem Tor. Du hast auf jeden Fall
Kabadai
einige
ist
Optionen.
auch eine
Kabadei, genau.
Alternative.
Kabadei kannst du noch bringen. Kicketop kannst du auch auf dem Flügel theoretisch noch zu sich dann eben mehr in Sturm ziehen. Dann vielleicht da auch ein bisschen umstellen. Geht alles. Aber ich würde reingehen mit Lassme, Torodde und Karaman eben vorne. Also haben wir eigentlich,
Okay.
glaube ich, eine relativ ähnliche Aufstellung. Du hast Top statt Lassme und ansonsten ist es die gleiche Aufstellung, nur Formation anders, richtig?
Top, also Müller hatten wir ja gleich, wir hatten rechts,
Abwehr war gleich.
Innenverteidigung links gleich, C, ja, genau.
Ja, selbe Aufstellung, nur du hast Top statt Lassme drin, weil ich einfach mit Flügeln spiele
Ja.
und du mit der Raute, genau, ja.
Okay, ja, dann brauchen wir noch einen Tipp fürs nächste Spiel.
Ich weiß meinen Tipp vom letzten Mal ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber ich bin bei einem 2-1 Sieg.
2-1 Sieg. Boah. Ich bleibe auch positiv. Ja, Karlsruhe zuletzt sehr, sehr torgefährlich. Wir haben aber auch gute Stürmer. Hat der Rodde jetzt zweimal getroffen. Einfach mal ein 3-2-Sieg.
Okay, beides knapp, aber es fallen zumindest Tore.
Ja.
Hoffentlich nicht so viele bei uns. Aber ist ein anderes Thema. Ich glaube, wir haben ansonsten alles besprochen, oder?
Ja, also ich bin heiß aufs Spiel. Ich werde auch, glaube ich, live kommen zum Spiel. Also, wenn ihr Bock habt, kommt gerne auf den YouTube-Kanal Schalke Corner vorbei. Da bin ich dann live und mache dann Livestream.
Da werden sich, glaube ich, einige
Und
freuen, weil das ja immer wieder angemerkt wurde, dass sich das wieder gewünscht wird, dass du mal wieder live bist zum Spiel. Also da auf jeden Fall auch
ja.
sehr coole Sache. Und jetzt auch nochmal zum Ende, für diejenigen, die sich das jetzt hier bis zum Schluss angehört haben, nochmal die Erinnerung, gerne eine Bewertung auf Spotify da lassen. Kann man nicht oft genug erwähnen. Und ja, ansonsten lasst gerne ein Like da, abonniert Cedric. Und dann würde ich sagen, hören wir uns schon bald wieder. Ich glaube so 4, 5 Tage, ne?
Ja, es fängt ja direkt wieder an.
Genau.
Wir brauchen noch ein Codewort für die Leute, die bis zum Ende zugehört
Stimmt,
haben.
ein Codewort. Wie wäre es mit Hashtag Heimsieg? Hashtag Heimsieg.
Hashtag Heimsieg, genau. Dann wissen wir Bescheid, wer hier den Podcast bis zum bitteren Ende verfolgt. Genau, dann sind wir sehr, sehr schnell wieder mit der nächsten Folge da.
Am Montag
Wird dann
wahrscheinlich, wenn
wahrscheinlich,
alles klappt.
genau, wahrscheinlich schon am Montag kommen und dann hoffentlich mit einem guten Gefühl, mit einem Sieg. Und dann, ja, sehen wir uns bald wieder. Glück auf. Wir sind draußen. Ciao.
Bis dahin, schönes Ostern und wir hören uns am Montag. Bis dahin, Glück auf.
Ja, frohe Ostern. Ciao, ciao.